Ja, welcome back. Hier ist sie wieder, die Dortmund-Woche, beziehungsweise der Podcast, die Dortmund-Woche, denn die Dortmund-Woche, die, wir haben heute Sonntag, Patrick Berger, hallo, wir zeichnen ungewöhnlich früh auf für unsere Verhältnisse. Und die Dortmund-Woche, die hinter uns liegt, mit zwei Spielen, über die wir natürlich reden wollen, die hat so ein bisschen, und das passt ja irgendwie zum Saisonverlauf des BVB, so ein bisschen Höhen und Tiefen bereit gehalten. Einmal Kopenhagen, letzter Auftritt in der Champions League, Vorrundengruppe, ein Spiel, was sicherlich nicht eines mit der allergrößten Bedeutung in der Vereinsgeschichte des BVB gewesen ist, hing mit der Konstellation zusammen. Der BVB hatte sich vorher ja bereits fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert, aber da gab es mal wieder so ein paar Fragezeichen anschließend über die Leistung oder bezüglich der Nichtleistung der Mannschaft. Ja, und dann kam das Heimspiel gegen den VfL Bochum, das sogenannte kleine Revierderby. Und dann waren die Fragezeichen gleich wieder verschwunden und dann standen da die Aufrufezeichen. Wie hast du diese Woche erlebt, Patrick?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt auch nochmal richtig Hallo in die Runde. Wir nehmen echt ungewöhnlich früh auf, ne? An einem Sonntag. Ganz so oft haben wir das noch nicht gemacht. Aber bei uns geht tatsächlich auch schon so ein bisschen der Blick voraus nach Katar und auf die WM.
Klar.
Wir müssen uns dann ja auch ein bisschen erholen noch, sage ich mal, bevor es dann richtig losgeht, aber dazu später ganz gerne mehr. Ja, es war auf jeden Fall wieder eine verrückte Woche. Man mag fast meinen, eine BVB-typische Woche mit vielen Aufs und Abs. In Kopenhagen war man überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung, mit diesem 1:1. Natürlich, Edin Terzic hat es völlig zu Recht auch so ein bisschen auf die englische Woche, alle gehen auf dem Zahnfleisch, auf die hohe Belastung auch hingewiesen, die vielen Ausfälle, die der BVB hat. In Kopenhagen war das jetzt keine abgeklärte Leistung, was jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten war. Man war durch, man war schon sicher weiter. Eine Runde Kopenhagen, muss ich sagen, war ich sehr überrascht, positiv von den Fans des FC Kopenhagen, die ganz schön für Alarm gesorgt haben. Also es ist wirklich auch ein cooles Stadion, wirklich eine Reise wert dorthin und die haben ja auch mal alles zum Schluss gegeben, samt Choreo, die wirklich sehr beeindruckend war, von denen sich vielleicht auch die BVB-Spieler ein wenig eingeschüchtert haben lassen, ich weiß es nicht. auf jeden Fall da an der Stelle Hut ab, aber eine Leistung, die, ich würde mal sagen, sehr ausbaufähig war, auch mit einem kleinen Zoff anschließend zwischen Donny Mahlen und Anthony Modest, auf den wir auch gleich nochmal eingehen und dann ein absolut ungefährdeter und abgezockter Derby-Sieg, der zweite schon in dieser Saison nach dem 1:0 gegen Schalke, dann das 3:0 gegen Bochum und ein Mann in beiden Derbys ganz, ganz oben dabei, Youssoufa Moukoko. Und muss man sagen, der Knoten ist bei dem so richtig geplatzt, wenn man das mal vergleicht mit den letzten Wochen, oder Olli? Oder vor allen Dingen mit dem letzten Jahr. Er hat dann selbst auch zugegeben nach dem Spiel, mein Körper war noch nicht bereit für Bundesliga-Fußball und jetzt sieht das anders aus, ne?
Ja, und ich fand es auch interessant, du hast diese Aussage von Youssoufa Moukoko, die er dann im Anschluss an dieses Spiel und an seine Gala-Vorstellung getätigt hat, auch zitiert. Und das spricht eigentlich für eine relativ gesunde Selbstreflexion bei ihm. Denn man darf ja nicht vergessen, wie schwer er sich lange Zeit damit getan hat, in diesem, nennen wir es mal, erwachsenen Fußball tatsächlich auch Fuß zu fassen. Es ist ja tatsächlich unglaublich, wie wir auch beispielsweise über Youssoufa Moukoko geredet haben, noch Ende August, Anfang September, als es darum ging, wie kann der BVB beispielsweise diesen damals sich abzeichnenden Ausfall von Sebastien Haller abfangen. Und da gab es Zweifel, ob Youssoufa Moukoko dazu jetzt schon in der Lage ist. Das hängt natürlich damit zusammen, dass er sich sehr, sehr schwer getan hat, diesen Sprung aus der Jugend, wo ihm ja quasi, das muss man sich auch psychologisch immer wieder vorstellen, alles zugeflogen ist, diesen Sprung dann in die Bundesliga zu schaffen, wo er sich plötzlich mit erfahrenen, robusten Innenverteidigern duellieren musste, wo er sicherlich sein Lehrgeld gezahlt hat. Und diese Zweifel waren noch relativ groß. Und wenn man die Entwicklung in den letzten Wochen sieht, dann muss man sagen, er hat einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Und er war in diesem kleinen Revierderby von Anfang an zur Stelle. Und deshalb mussten wir auch also wirklich nicht lange überlegen, wer in dieser Ausgabe der Dortmund-Woche unseren Ehrentitel bekommt, nämlich den des Spielers der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, Youssoufa Moukoko ist unser Spieler der Woche und das völlig zu Recht. Doppelpack geschürt, vor allen Dingen das dritte Tor, als er einen kleinen Tipp von Edin Terzic bekommen hat. Der hat ihm nämlich schon in der 25. Minute gesagt, dass Manuel Riemann ein bisschen weiter immer als spielender Torwart dann auch vor dem Tor steht. Das hat dann Moukoko nach dem Spiel selbst zugegeben. Ein Treffer, der, glaube ich, so dem einen oder anderen die Herzen hat höher schlagen lassen, zurückerinnern lassen an 1997, Olli, wo du damals live dabei warst im Olympiastadion, Lars Ricken. Das hat schon ein bisschen Ähnlichkeit gehabt, der Treffer, oder?
Ja, in der Tat. Immer wenn ich an dieses Rickentor denke, muss ich an den sensationellen Ausspruch von Marcel Reif denken, der das Spiel damals live im Fernsehen kommentiert hatte. Und jetzt lupfen, ja! Und dann hat er tatsächlich gelupft, nur dass der Riemann damals Angelo Peruzzi hieß. Und das war das 3:1 im Champions-League-Finale. Was soll ich mehr sagen? Größter Erfolg in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Und Tradition ist wichtig und sämtliche traditionsbewussten Fans, die im Signal Iduna Park am Samstag dabei waren, die haben sich daran natürlich erinnert. Ich muss sagen, beide Treffer von Youssoufa Moukoko zeigen nochmal A, was er kann und B, aber auch, was er gelernt hat. Also wenn ich beispielsweise an dieses relativ frühe 1:0 denke, wie er da sich behauptet gegen den etwas ungestümen Ivan Ordets und wie er dann im Vollsprint Richtung Strafraum zieht, sodass die Bochumer Restverteidigung überhaupt keine Möglichkeit der Reaktion mehr hatte und das Ding dann relativ humorlos links oben fast schon in den Giebel knallt. Das zeigt, über welche Fähigkeiten er verfügt. Und es zeigt aber auch seine Lernfähigkeit. Und die hat Edin Terzic ja anschließend auch nochmal gelobt. Und ich denke, das ist tatsächlich auch der Schlüssel, dass bei ihm jetzt der Knoten aufgegangen ist. Er hört zu, er hört auf den Trainer, der eine ganz wichtige Bezugsperson für ihn ist, wenn der ihm sagt, pass auf, so hast du dich in bestimmten Situationen auch taktisch zu verhalten. Also er läuft nicht mehr ins Abseits, er macht keine falschen Laufwege mehr. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl bei ihm, er setzt sich nicht mehr zu sehr unter Druck. Er hat nicht mehr dieses Gefühl, ich muss mir jetzt unbedingt mal was beweisen. Ja, und klar, dann dieser sensationelle Lupfer aus, mein, das waren knapp 30 Meter, der war der war schon richtig, richtig frech. Und das sorgt dafür, dass sich für ihn ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Du hast ja schon mal die Fußball-Weltmeisterschaft erwähnt. Und dazu hat er sich ja anschließend auch geäußert, Youssoufa Moukoko. Also er hat sogar Kontakt erst vor kurzem, ich glaube am Donnerstag hat er gesagt, mit dem Bundestrainer, mit Hansi Flick gehabt.
Ja, genau. Also Youssoufa kam dann nach dem Spiel zu uns in die Mixed Zone. Wir können euch das Interview jetzt leider in dem Moment nicht vorspielen, weil es, um das euch nochmal zu erklären, kein reines TV-Interview bei uns bei Sport1 gab, sondern er dann quasi zu uns allen Journalisten kam, auch den schreibenden Kollegen von der WAZ, vom Kicker, von den Ruhrnachrichten, von der Bild. Und da hat er in einer ganz launigen Runde ziemlich selbstbewusst gesprochen. Fand ich ganz nett. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt beim 1:0. Da habe ich nämlich ganz kurz gedacht, wer hat da eigentlich geschossen? War das Erling Haaland? Weil das war so ein Gewalttor, wo ich so ein bisschen mich auch zurückversetzt gefühlt habe an die Zeiten Erling Haaland beim BVB. Und da hat er ziemlich selbstbewusst gesagt, nee, da stand nicht Erling Haaland, da stand Youssoufa Moukoko auf dem Platz. Also da merkt man jetzt halt schon, auch was den Rekord angeht, er ist ja der jüngste Spieler mit 17 Jahren und 350 Tagen, dem 10 Bundesliga-Treffer gegangen sind. Jetzt sind es ja sogar schon 11, hat damit Spieler abgelöst wie Flo Wirtz, wie Musiala, Olaf Thon, der damals noch bei Schalke Rekorde aufgestellt hat. Und dann hat er auch gesagt, hier, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Also das war schon sehr, sehr forsch, was er da gesagt hat. Finde ich cool. Man merkt einfach, dass er zurzeit wirklich Spaß hat. Und um auf deine Frage zurückzukommen, richtig, er hat es bestätigt, dass es am Donnerstag Kontakt zu Hansi Flick gab, dass er sich nach der Verletzung von Timo Werner bei ihm gemeldet hat. und ihm auch schon ziemlich deutlich gesagt hat, dass er so weitermachen soll. Denn wer Leistung bringt, wird am Ende auch dabei sein. Ist ja nicht mehr allzu viel Zeit hin am Donnerstag, genau, geht's nach Frankfurt.
Genau, am kommenden Donnerstag.
Da ist dann die Kaderbekanntgabe, genau. Donnerstag, der 10.11., gibt Hansi Flick dann ganz offiziell den Kader bekannt für die Fußball-Weltmeisterschaft. Und nach dem Ausfall von Timo Werner bin ich fast sicher, dass Niklas Füllkrug dabei sein wird als klassischer Stoßstürmer. Und ich glaube auch, dass Youssoufa Moukoko sehr, sehr gute Chancen, sehr gute Karten hat, weil er eben ein anderer Spielertyp auch nochmal als Füllkrug ist, weil er ein belebendes Element ist. Und das habe ich ja auch so in einem Sport1-Kommentar kommentiert gestern Abend, also am Samstagabend nach dem Spiel. Ich bin der Meinung, Hansi Flick schaut nämlich auch schon sehr, das hat er immer wieder betont, auf diese Heim-EM 2024, die natürlich bei allen Erfolgen, die es auch in Katar geben soll, enorm wichtig ist. Und wenn du jetzt schon Moukoko die Möglichkeit gibt, in so ein großes Turnier reinzuschnuppern, dann kann er meiner Ansicht nach auch ein Rising Star dann in 2 Jahren hier in Deutschland sein. So sehe ich das, Olli.
Dem würde ich voll inhaltlich zustimmen und ich glaube auch, nicht nur im Hinblick auf die Zukunft, sondern im Hinblick auf die fast schon Gegenwart, sehr nahe Zukunft, sprich im Hinblick auf die WM auf Katar, ist eine reelle Option für Hansi Flick, denn du hast es richtig gesagt, er ist jetzt nicht der klassische Stoßstürmer, der immer diese auch präsente Strafraumbesetzung dir garantiert, aber A, hat er körperlich deutlich zugelegt in den vergangenen Monaten. Er ist wesentlich geschickter geworden. Er ist taktisch disziplinierter geworden. Und dann verkörpert er noch etwas, was gerade für Turniere, wo Einwechseloptionen extrem wichtig sind, sehr, sehr bedeutsam sein kann. Nämlich so ein Element der Unberechenbarkeit. Moukoko tut Dinge, mit denen gegnerische Verteidiger oder im Fall von Riemann auch gegnerische Torhüter nicht unbedingt rechnen. Es waren freche Tore, die er gegen Bochum erzielt hat. Speziell das zweite Tor gegen den VfL unterstreicht das nochmal. Und es sei mal daran erinnert, dass es auch in der Vergangenheit immer wieder gut war für eine deutsche Nationalmannschaft bei großen Turnieren, wenn sie jemanden hat, den man dann auch von der Bank holen kann und der dann für Unruhe in der gegnerischen Abwehrreihe sorgt. Ich erinnere hier an, das ist auch ein Dortmunder Fall, David Odonkor beim Sommermärchen 2006, der dem BVB mit diesem tollen Flankenlauf im entscheidenden Vorrundenspiel gegen Polen dann das Weiterkommen gesichert hat. Flanke, Odonkor, Tor, Neuville, unvergessen auch. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Hansi Flick bezüglich Youssoufa Moukoko in eine ähnliche Richtung denkt. Und im Grunde genommen, ganz ehrlich, wenn man die Entwicklung von Youssoufa sieht, die natürlich auch viel mit Edin Terzic zusammenhängt, das hat er auch mehrfach betont. Er hat gesagt, er spürt halt das Vertrauen des Trainers. Das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Er weiß jetzt auch, nachdem dann mit Modest nach der Allaire-Erkrankung noch ein weiterer Konkurrent, wenn man so will, für ihn geholt worden ist, dass er trotzdem seine Chancen bekommt und dass er die dann auch genutzt hat aufgrund seiner großen Entwicklung, dass der mittlerweile auch charakterlich und vom Reifegrad so weit ist, dass man ihn gut und gerne mitnehmen kann, auch zu einem ganz, ganz großen Turnier. Es war so schön nach dem Spiel, wenn man ihn dann gesehen hat, auch wie er da vor den Fernsehkameras sich bewegt hat. Patrick, der kriegt das Grinsen ja gar nicht mehr aus dem Gesicht. Ne? Der ist richtig gut drauf.
Der hat gar nicht aufgehört zu grinsen. Das war wirklich erfrischend und das ist ja auch immer wieder verrückt, wenn man überlegt, zwischendrin war er ja schon abgeschrieben von dem einen oder anderen, das große Super-Mega-Talent, das dann doch nicht den Durchbruch schafft. Man muss da schon auch manchmal und wir auch als Reporter uns da immer wieder dran erinnern, der Junge ist 17, der wird jetzt erst am 20. November 18.
Ja.
Also der ist nochmal 4 Jahre jünger zum Beispiel als ein Nico Schlotterbeck, der schon ein junger Spieler ist. Also das ist schon wirklich verrückt. Aber jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, 20. November, 18. Geburtstag, 20. November, Mitgliederversammlung beim BVB.
Ja.
Ne? Da ist ja was. Und Moukoko wurde ja auch gefragt zu seiner Zukunft. Und da hat er schon ziemlich deutlich gesagt, ich fühle mich sehr wohl hier. Ich bin seit 7 Jahren hier in Dortmund. Ich habe das Vertrauen von Edin, das hat er auch immer wieder betont. Ich kenne das Umfeld sehr gut. Ich fühle mich hier wirklich wohl. Und da zählen dann viele eins und eins zusammen und sagen, am 20. November, da kann doch der BVB auf der Mitgliederversammlung den Fans eigentlich das große Geschenk machen und bekannt geben, der Moukoko, der verlängert und der bleibt bei uns.
Ja,
wäre natürlich also, ein ganz, ganz netter Gedanke, ne?
Ja, es hat es auch schon häufiger gegeben. Also die Vereinsführung legt sich natürlich gerne dann auch immer ein besonderes Bonbon zurecht, was man dann den Mitgliedern präsentieren kann. Und wow, ich meine, was gäbe Süßeres, als ausgerechnet an dem Tag in der Westfalenhalle dann zu verkünden. Ach übrigens, Youssoufa Moukoko hat langfristig beim BVB verlängert. Warten wir es mal ab. Es hat ja auch immer mal so Gerüchte gegeben, dass die Vertragsverlängerung alles andere als in Stein gemeißelt sei, dass da entsprechend auch vom Moukoko-Lager hoch gepokert wird mit dem BVB. Es ist ja auch gar nicht so lange her, noch nicht so viele Monate her, dass es auch Überlegungen gab, ob es vielleicht besser für seine Entwicklung wäre, ihn auszuleihen. Also die Entwicklung hat jetzt Fahrt aufgenommen. Sie ist sehr, sehr positiv. Vielleicht sogar ein klein bisschen zu positiv, denn weiß man ja gar nicht, ob Youssoufa Moukoko an diesem 20. November die Mannschaft traditionell wird erscheinen, sofern sie dann überhaupt vor Ort ist, muss man in diesem Jahr sagen, auf der Mitgliederversammlung. Ob Youssoufa Moukoko am 20. November dann überhaupt in Dortmund sein wird, das kann ja auch genauso gut sein. Drücken wir ihm die Daumen und das wird ihm wesentlich lieber sein, dass er dann in Katar im Quartier der deutschen Nationalmannschaft sein wird und dem WM-Start mit der deutschen Elf entgegenfiebern wird. In jedem Fall aber wird er seinen 18. Geburtstag feiern. In jedem Fall wird es ein denkwürdiger Tag für ihn werden. Bis dahin wird es noch spannend werden. Aber wie gesagt, am kommenden Donnerstag, da wissen wir ein bisschen mehr. Weil wir gerade dabei sind, über Stürmer zu sprechen, ich will jetzt nicht unbedingt Wasser in den Wein gießen. Du hast es eben schon mal kurz anklingen lassen. Es hat eine kleine, nennen wir es mal, Unstimmigkeit zwischen zwei anderen BVB-Stürmern gegeben, nämlich in Kopenhagen zwischen Anthony Modest und Donny Malen. Stichwort Torklau. Patrick, du warst in Kopenhagen. Was war da los? Wie hast du das gesehen?
Ja, genau. Also das war schon eine Szene, die ein bisschen überraschend war. Also Anthony Modest war ja quasi schon einschussbereit und hätte eines seiner ersehnten Tore erzielen können. Und Donny Malen, der Teamkollege, war ja eine Doppelspitze, die da aufgeboten wurde in Kopenhagen, mehr oder weniger nur das Auge für den Ball. Und dann quasi den Schuss vorweggenommen. Der ging dann links am Tor vorbei und Modest war fuchsteufelswild auf dem Platz, hat geschimpft in Richtung Malen und ja. Natürlich muss man dann auch als Reporter nachfragen und das haben wir dann getan. Ich habe dann Anthony Modest die Frage gestellt, was da los war in der Szene, wie er die denn wahrgenommen hat. Wir können ja mal kurz reinhören, wie er die Situation selbst erlebt hat.
Das ist nicht das erste Mal, aber wie gesagt, am Ende müssen wir zusammenarbeiten und ich will keine Kritik. Wir sind ein Team und wir müssen durchsitzen.
Schwer aktuell für dich auch die Phase, oder?
Ja, also wenn du Stürmer bist und Tore schießen willst, das ist schwierig. Aber muss ich dranbleiben, arbeiten und dann einfach gucken. Aber wie gesagt, ich habe nie aufgegeben. Vor 2 Jahren, die Leute haben mich schon aufgeschrieben und bin nicht zurückgekommen. Ich denke, ich habe einen guten, starken Charakter und muss ich einfach arbeiten.
Tja, wehe dem, der Anthony Modest ein Tor klaut. Aber es ist irgendwo auch nachvollziehbar. Man darf ja nicht vergessen, kam vom 1. FC Köln. Das ist sicherlich für ihn so ein bisschen ein Kulturschock gewesen, nachdem er dann hier in Dortmund aufgeschlagen hat. In Köln Publikumsliebling, der Torheld schlechthin, gerade auch für die Fans. In Dortmund musste er sich erstmal reinarbeiten in das neue Umfeld, musste sich einstellen auf die veränderte Spielweise. Was ja, also dieser Prozess bis heute noch nicht so ganz abgeschlossen ist und ja, und dann hat er halt festgestellt, dass gleichzeitig die Entwicklung, wir haben lange über ihn gesprochen, von Youssoufa Moukoko sehr, sehr gut ist. Und kann man mir jetzt sagen, was man will, auch wenn natürlich jeder Spieler sagt, ich bin ein Mannschaftsspieler. Letztendlich sind Profis und gerade Stürmer natürlich auch immer irgendwo auf ihren eigenen Erfolg aus. Und der Erfolg von Stürmern misst sich natürlich in Toren. Aber Patrick, Donny Malen, der wird die gleichen Gedanken gehabt haben. Der sieht auch, da ist was in Bewegung, gerade vorne im Angriff. Youssoufa Moukoko ist dabei, sich festzuspielen. Und jetzt muss ich so ein bisschen auch mal zusehen, dass ich vielleicht Chancen nutze, selbst wenn es ursprünglich gar nicht meine eigenen sind, sondern die des Kollegen, ist irgendwo ein bisschen mit eingepreist. Man kann jetzt auch sagen, es ist von Donny Malen in dieser Situation vielleicht auch ein klein wenig unprofessionell gewesen, weil man muss natürlich erkennen, wann der Kollege besser steht. Aber ich gebe hier nochmal zu bedenken, in Sevilla beispielsweise, bei dem Hinspiel in Sevilla, da hat Youssoufa Moukoko im Übereifer Thomas Meunier eine gute Einschussmöglichkeit zunichte gemacht. Also irgendwo gehört es auch ein bisschen dazu. Deshalb, ich würde es jetzt nicht zu hoch bewerten. Wie würdest du es sehen?
Nein, genau, das sehe ich auch nicht so. Du hast ja schon vieles Richtiges angesprochen, dass Stürmer auch ein bisschen natürlich Egos sind und auf sich achten. Und wenn man sich mal anguckt, Modest, 2 Treffer erzielt bisher, Donny Malen, der damals für 30 Millionen zum BVB gewechselt ist, erst ein einziges Tor, damals gegen 1860 im DFB-Pokal in dieser Saison, Bundesliga noch gar nicht getroffen, Champions League noch gar nicht getroffen. Das sind natürlich zwei unzufriedene Angreifer, die sich da so ein bisschen selbst im Wege gestanden haben und ist doch klar, wenn die nicht treffen, dann sind die auch nicht gut aufeinander zu sprechen, auf sich selbst zu sprechen, hadern viel mit sich. Naja, ja. Ich an der Stelle kann aber sagen, weil wir jetzt lange und ausführlich über Moukoko gesprochen haben, es gibt ja eine gewisse Wette, ne, die ich da mit einem Stefan Effenberg laufen habe und es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ne? Modest 2 Tore, Moukoko jetzt schon bei 6, also ich glaube, dass ich diese Langzeitwette am Ende der Saison wahrscheinlich gewinnen werde, aber dafür die mit dir, ne, wo ich gesagt,
hallo,
gesagt
genau.
habe, dass der Modest mehr als 10 macht. Das weiß ich jetzt nicht so genau, ob das noch am Ende hinhaut.
Wie heißt das so schön? Merkst du selber, ne?
Merkst du selber.
Nein, ja, genau. Aber wie gesagt, das ist ja, das spricht ja auch irgendwie für deine Abgebrühtheit, dass du quasi, um einen möglichen Wettverlust zu kompensieren, dann die nächste Wette eingehst, wo du dann ja auch flexibel wie du bist, dann eigentlich auf das Gegenteil setzt. Dann schauen wir mal. Ich kann mich ärgern, dass wir tatsächlich nur um die Ehre. War es um die Ehre oder war es eine Kiste Bier? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Ja, es war um die Ehre, aber wir trinken auch gerne oder machen auch gerne eine Kiste Bier. Also können wir von mir aus auch sagen. Machen wir eine Kiste Bier und können dann ja sagen, dass der ein oder andere Podcast-Hörer dazukommt und die mit uns am Ende austrinkt. Schauen wir
mal. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja.
Nee, aber Podcast-Hörer, Olli, das hat die ganze Zeit überlegt, wo ich das unterbringen kann, weil wir ja jetzt noch so ein bisschen auch in Kopenhagen sind, rein gedanklich. Da soll ich einen schönen Gruß dalassen, auch an dich ganz besonders, und zwar von einem sehr netten Fan, den ich beim Abschlusstraining in Kopenhagen getroffen habe. Und zwar nennt er sich selbst Schweden-Carlo. Carlo kommt aus Deutschland, wohnt mittlerweile in Stockholm, Stockholm, und ist auch nach Kopenhagen gekommen. Und als das Training fertig war, wollten wir vom Presse-Shuttle-Bus abgeholt werden, wieder zurück in Richtung Hotel. Abends haben wir dann ja immer noch mal so eine Art Bankett. Und auf einmal kam jemand und meinte, wollte schon gehen, wollte nicht noch ein Bier haben. Da haben wir gesagt, wie Bier beim Abschlusstraining. Und da waren tatsächlich die Kopenhagener vom FC Kopenhagen, die Ordner oder sag mal Hilfen, die dann auch wirklich hinten gestanden haben und frisch gezapftes Bier uns Reportern geliefert haben. Und da haben wir natürlich dankend Ja gesagt nach getaner Arbeit, haben mit Schweden-Carlo angestoßen und ich soll dich vor allen Dingen ganz lieb grüßen. Er hört unseren Podcast auch immer in Stockholm.
Dankeschön.
Und er ist ein Fan davon und hat gesagt, Mensch, wo ist denn der Olli? Siehst du, habe ich gesagt, der hat sich diesmal gespart. Ist, hat aber auch schon so viel mitgemacht, er war schon so oft in Kopenhagen, habe ich gesagt. Der nimmt sich dann mal gekonnt eine Auszeit.
Ja, war so. Ich, so oft war ich jetzt nicht in Kopenhagen, aber ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, das war bei Brøndby Kopenhagen und da hat es einen Wintereinbruch gegeben am Tag vor dem Spiel und wir sind über einen völlig verschneiten Acker oder Wiese, man kann es gar nicht mehr genau sagen, dann zum Abschlusstraining gestiefelt und ich hatte falsches Schuhwerk dabei, also mit durchnässten Sneakern.
Helle Sohle, oder was hat's
ja, genau, genau, ja, ja. Mit durchnässten Sneakern bin ich dann letztendlich angekommen im Stadion. Nee, ich war im Fan-Talk, du bist ja auch zugeschaltet worden und war dabei, aber das Lob freut mich sehr. Ich habe in der Tat auch ein paar sehr positive Rückmeldungen auf unser kleinen, aber feinen Podcast bekommen und was soll ich sagen? Das erwärmt mein altes Herz. Freut mich wirklich sehr.
Lass uns auf die alten Tage nochmal eine Podcast-Rampensau.
Ja, genau, genau, genau. Lass uns kurz nochmal was sagen, bevor es untergeht. Weil ja am Donnerstag tatsächlich die Kadernominierung dann für die WM stattfinden wird. Marco Reus hat sein Comeback gegeben und das ist etwas, was man, wenn man so ein bisschen die Leidensgeschichte dieses Spielers kennt mit den vielen, vielen Verletzungen, die ihn ja leider Gottes dann auch Teilnahme an wichtigen Turnieren gekostet haben, unter anderem WM 2014 in Brasilien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Marco Reus, wenn er sich nicht vorher verletzt hätte, heute auf seiner Visitenkarte auch den Weltmeistertitel stehen hätte. Schön, dass das offenbar gerade rechtzeitig noch zu passen scheint mit der Genesung nach seiner Verletzung im Hinblick auf die WM.
Ja, absolut. 67. Minute ist er reingekommen. Das sah zunächst jetzt ganz gut aus. Wurde ja wirklich allerhöchste Eisenbahn. Sind ja nur noch zwei Spiele vor der WM. Dass jetzt unter der Woche in Wolfsburg dann noch das Spiel Freitagabend in Gladbach für den BVB. Das Spiel in Gladbach, das ist jetzt für Hansi Flick gar nicht mehr so wichtig, weil er bis dahin in seinen Kader ja sogar schon ernannt haben muss. Das heißt, die Absprache mit Marco Reus, die wird es wahrscheinlich jetzt schon auch in diesen Tagen ganz intensiv geben. Sind wir gespannt. Ja, ich denke am Ende, dass er mitgenommen wird, wenn er denn auch den Daumen nach oben zeigt und nochmal sein letztes großes Turnier womöglich spielen wird, drücken wir da auf jeden Fall die Daumen und sind guter Dinge, dass das da auf jeden Fall mit Marco Reus in Katar dann weitergeht. Wie kriegen wir die Kurve zu unserem nächsten Thema, Olli? Wir haben eben schon über einen Zoff gesprochen zwischen Daniel Mahlen und Anthony Modest. Es ist wieder etwas vorgefallen beim BVB, trotz des 3:0 Heimsieges gegen Bochum, wo es eigentlich überall strahlende und lachende Gesichter gab. Ganz besondere das von Youssouf Moukoko. Aber so richtig strahlen wollte Jude Bellingham nach dem Spiel nicht. Denn das war schon ein bisschen auffällig, wie er während der Partie immer wieder mit dem ein oder anderen Kollegen aneinander geraten ist. Und was da vorgefallen ist, das klären wir jetzt auf in unserer zweiten Rubrik.
Aufreger der Woche.
Ja, der Aufreger der Woche. Es dreht sich um Jude Bellingham und wenn man es ein bisschen zynisch kommentieren würde, könnte man sagen, jetzt hat er auch mal gespürt, wie sich das anfühlt, wenn man auf dem Platz vor großem Publikum, jeder bekommt es mit, mal einen Anpfiff von einem Mannschaftskollegen bekommt. Da war er auch schon mal involviert in der Vergangenheit. Allerdings war er dann meistens derjenige, der dem Kollegen dann mal gehörig die Meinung gegeigt hat. Ne? Schöne Grüße an dieser Stelle an Nico Schulz. Aber diesmal war es halt umgekehrt. Das sah schon nach recht deutlichen Worten aus, die da gefallen sind in Richtung von Jude Bellingham, nämlich von Mats Hummels und von Nico Schlotterbeck. Wie hast du es gesehen, Patrick?
Ja, also ich war selbst auf der Pressetribüne so ein bisschen überrascht, weil man schon recht früh, so in der 60., 61. gesehen hat, wie Hummels und Bellingham erstmals wild gestikulierten. Und da habe ich mir gedacht, ja, lass doch mal ein Auge drauf, was da so vorgefallen ist, was da gerade los ist. War nämlich so, in der 60. Minute war Salih Özcan draußen, blutige Nase geholt, wurde behandelt. Und es war dann offenbar so, dass Jude Bellingham, obwohl der BVB in Unterzahl war, immer wieder versucht hat, trotzdem früh den Gegner anzulaufen, hoch zu pressen. Und das hat den Verteidigern, ganz speziell Mats Hummels und auch Nico Schlotterbeck, nicht ganz so gut gefallen, weil die dann natürlich dadurch wieder im gesamten Abwehrverbund dann auch aufrücken müssen. Unnötig bei einem Spielstand für den BVB, der eigentlich schon positiv ausfiel. Und das war so eine Geschichte, die über mehrere Minuten hinweg ging. Dann war es auch so, dass Nico Schlotterbeck später einen Fehlpass gespielt hat zu Schlampig. Da ist dann Bellingham nochmal auf ihn losgegangen. Also da kam irgendwie vieles zusammen. Im TV hat man die Bilder übrigens nicht gesehen. Wir haben uns dann nochmal auch im Doppelpass am Sonntag des World Feeds bedient. Also das ist quasi so eine große Hauptkamera, die immer auf dem Spiel dann auch drauf ist. Da hat man dann gesehen, bei einem Freistoß, wie Mats Hummels nochmal wirklich kopfschüttelnd versucht anzureden gegen Jude Bellingham. Später mussten dann nochmal Kobel kommen, Reiner kommen, Bellingham auch ein Stück weit beruhigen. Und hinterher war Nico Schlotterbeck bei uns in der Mixed Zone. Wurde dann am Ende auch gefragt, was denn da so wirklich los ist. Und er hat dann schon zugegeben, der Spieler muss schon auch ein bisschen beruhigt werden. Es lag eben daran, Salih Özcan war draußen, wir haben zu hoch gepresst. Wir haben einen Mann in Unterzahl und da waren wir alle ein bisschen verärgert. Hat aber auch gesagt, das gehört dazu. Wir sind eine Mannschaft und da gehört es auch mal dazu, dass man sich auch auf dem Platz mal aneinander reibt. Wir haben 3-0 gewonnen, es ist alles gut und es gibt keine Differenzen zwischen irgendjemandem in der Mannschaft. Da darf man jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren in diese Szene. Trotzdem, es ist auch ein Grund, und das kann man an der Stelle sagen, wir sind, glaube ich, beide Jude Bellingham-Fans, wer nicht da draußen, einfach ein unglaublich talentierter Spieler, der schon recht weit ist, aber ein Problem, eben dieses zu hohe, zu frühe, teilweise auch vogelwilde Anlaufen von ihm, das ist schon Thema auch in der Mannschaft, schon seit längerem, auch in der letzten Saison, Thema auch in der Kabine, dass immer wieder dadurch Räume frei werden, dass dann eben auch die Mannschaft dahinter wieder auch mitpressen muss. Er bringt dann auch manchmal den ein oder anderen Kollegen in die Bredouille und das ist schon so ein Ding, taktische Disziplin, wo er auf jeden Fall noch an sich arbeiten muss. Olli, ich würde dir aber mal ganz gerne die Frage stellen, weil ich habe heute Morgen den Doppelpass auch mir natürlich angeschaut. Da wurde so ein bisschen drüber diskutiert, darf er das, ist das in Ordnung? Stefan Effenberg war so ein bisschen als Alpha-Tier der Meinung, nee, darf er nicht. Ein 19-Jähriger darf das nicht gegen einen erfahrenen Spieler wie Mats Hummels. Anders wiederum, Stefan Reuter hat gesagt, ich sehe zwei Führungsspieler, die auf dem Platz miteinander reden. Das ist völlig okay. Und Horst Held hat das zum Beispiel auch begrüßt. Ich habe da eine klare Meinung, bin aber mal gespannt, was du sagst.
Also ich bin der Meinung, dass wenn jemand wie Jude Bellingham tatsächlich, und das kann man ihm ja wirklich nicht in Abrede stellen, ich rede jetzt nicht über seine hohe Veranlagung, über sein Talent, aber wenn jemand eigentlich regelmäßig an die Leistungsgrenze geht, dann ist das bei dem auch mit eingepreist. Das heißt, dann darf er, und das ist dann für mich tatsächlich keine Frage des Alters, dann darf er auch was sagen, so ein bisschen wie bei uns, du darfst ja auch was sagen durchaus, ne?
Vielen Dank, ja, danke. Obwohl ich spare sie mit Widerworten. Ich gucke, wann ich die aus Respekt vom Alter auch einsetze.
Ja, will ich die auch raten. Nein, im Ernst. Also ich finde schon, dass man ihm das zugestehen muss, weil er tatsächlich jemand ist, der für seine Mannschaft alles gibt. Und letztendlich bin ich der Meinung, es ist Fußball und im Fußball ist es so, wenn es auf dem Platz, sagen wir mal, eine inhaltliche Differenz gibt, dann muss man die relativ schnell lösen. Dann kann man keinen Arbeitskreis bilden, dann kann man kein Kolloquium einberufen und dann kann man sich erst recht nicht Gedanken machen, wie man das jetzt vielleicht besonders nett und schonend formuliert. Dann bleibt schlicht und ergreifend keine Zeit und deshalb muss man eine deutliche Sprache anschlagen. Und ich glaube, Jude Bellingham, wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass er selber gesagt hat, er sei so ein bisschen auch von diesem Non-League-Fußball, nennt man das in England, also von dieser rauen Atmosphäre auf den Plätzen des Amateurfußballs inspiriert. Das sei auch Teil seines Charakters geworden. Ich glaube schon, dass Jude Bellingham jemand ist, der sich nicht gerne widersprechen lässt, aber der auch einsieht, wenn der Pulverdampf sich dann so ein bisschen gelichtet hat, okay, das war jetzt vielleicht durch eine berechtigte Ansage, die ich da bekommen habe. Also so würde ich das sehen.
Olli, ganz ehrlich, habe ich nichts entgegenzusetzen. Genauso sehe ich es auch. Also er ist in den Mannschaftsrat auch reingewählt worden oder ernannt worden. Er ist mittlerweile der dritte Kapitän. Und ob der jetzt 19 ist, ob der 17 ist, ob der 24 ist, also das ist so ein bisschen noch dieses Denken, ich sag mal, aus der älteren Garde, ja, um dem F jetzt zu nahe zu treten von früher. Ja, also ich glaube, auch damals hatten Bastian Schweinsteiger in seinen ersten Jahren gegenüber einem Oliver Kahn aber wirklich gar nichts zu melden gehabt. Das verschiebt sich mittlerweile. Ich glaube, das ist gut, dass sich das mittlerweile auch ein Stück weit verschiebt. Es muss trotzdem dann auch respektvoll sein, wenn man sich hinterher wieder in die Augen guckt, auch in der Kabine sich die Hand gibt, das ordentlich dann auch miteinander macht. Dann ist der Umgang, glaube ich, in der Kabine, wenn man auch dann mehr Zeit hat im Training, wichtig miteinander. Auf dem Platz muss es auch mal rüde zugehen. Und deswegen sollten wir in diesen erneuten Zoff um Bellingham nicht allzu viel reininterpretieren. Siehst du, haben wir eine Meinung, Olli.
In der Tat. Und das ist auch so. Ich glaube auch, dass Jude Bellingham jemand sein wird, bis an sein Karriereende, was noch weit, weit hin ist, der immer wieder auch anecken wird, der immer wieder selber, vielleicht auch mal verbal, so könnte es der ein oder andere Mitspieler empfinden, über Ziel hinausschießt. Und deshalb gleichzeitig auch jemand ist, der sich damit auch pusht, der selber unter Feuer steht und deshalb vielleicht im Übereifer auch manchmal, weil er halt weiß, er ist ein herausragender Spieler, ist schon auch sehr selbstbewusst, dann vielleicht auch seine taktischen Aufgaben gelegentlich mal etwas vernachlässigt. Jo, und da muss man ihn halt eben zur Ordnung rufen. Also ich bin der Letzte, der sich irgendwie Sorgen machen würde, was die Professionalität von Jude Bellingham angeht. Ich bin eher jemand, der sich in Bezug auf Borussia Dortmund Sorgen machen würde, dass dieser herausragende Spieler dem BVB vielleicht nicht mehr allzu lange zur Verfügung stehen wird. Und weil diese Befürchtung durchaus eine sehr reale ist, dann kann es nicht schaden, sich ja jetzt vielleicht schon mal prophylaktisch Gedanken zu machen, wie kann denn das Leben, wann auch immer, nach Jude Bellingham aussehen. Patrick, und da bist du auf ein sehr interessantes Gerücht gestoßen, was einen möglichen, ganz vorsichtig ausgedrückt, möglichen Neuzugang für den BVB angeht. Aber obwohl es ein Gerücht ist, ist es uns eine Rubrik wert. Hier kommt unser
Gerücht der Woche.
Ja, unser Gerücht der Woche. Wir haben, so wie sich es natürlich immer gehört, Olli, viel recherchiert, uns viel unterhalten, ausgetauscht und haben eben eine Information bekommen, dass ein Spieler von Eintracht Frankfurt, der gerade ein ganz schöner Überflieger ist aktuell bei den Hessen, ganz oben beim BVB auf der Liste steht. Und zwar handelt es sich dabei um Daichi Kamada, also der Japaner, der im direkten Aufeinandertreffen. Der BVB hat ja, wir erinnern uns, vor wenigen Tagen mit 2-1 in Frankfurt gewonnen. Da hat Kamada eines seiner 7 Bundesliga-Treffer in dieser Saison erzielt. Hat ja zurzeit wirklich unglaubliche Zahlen bei der Eintracht. 12 Treffer bisher, 12 Pflichtspieltreffer, 3 auch in der Champions League. Großen Anteil, dass die Eintracht es tatsächlich sensationell ins Achtelfinale geschafft hat. 3 Vorlagen erzielt und er hat sogar, da muss ich hier mal unser schlaues Büchelchen aufmachen, er hat, was die Effizienz angeht, sogar eine bessere Quote als ein gewisser Erling Haaland. Müssen wir gerade eben mal gucken, wo wir das hatten, weil das habe ich nämlich gelesen, dass er mit, ich glaube, es waren 33% seiner Chancen dann eben auch reinmacht und damit eine Effizienz hat, die auch ein Erling Haaland nicht vorzuweisen hat. Und dieser gewisser Daichi Kamada, der steht beim BVB auf der Liste. Und wir können uns doch mal, bevor wir das ein bisschen einordnen, dieses Gerücht, mal anhören, was unser Eintracht-Reporter aus Frankfurt, der sehr, sehr nah an Daichi Kamada und an der Eintracht dran ist, wie er diese ganze Situation einschätzt. Wir hören uns jetzt Christopher Michel an.
Daichi Kamada ist natürlich einer der Hot Takes des kommenden Sommers. Sein Vertrag läuft 2023 aus. Er spielt eine überragende Saison bei der Eintracht, hat schon 12 Tore erzielt, davon 3 in der Champions League und er ist sehr flexibel einsetzbar. Er hat dieses Jahr schon im defensiven Mittelfeld gespielt, im zentralen Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld. Und er wird in Frankfurt nicht umsonst schon der Euro-Kamada genannt, der Euro-Daichi. Oliver Glasner verhinderte letzten Sommer einen Abgang, indem er sein Veto einlegte. Kamada war schon auf dem Sprung nach Lissabon, doch im kommenden Sommer hat die Eintracht da keine Hand mehr drauf. Und wie wir bei Sport 1 nun erfahren haben, Borussia Dortmund hat ein gesteigertes Interesse an Kamada. Natürlich, einen solchen Qualitätsspieler, der die Bundesliga in- und auswendig kennt, der auf internationalem Niveau gezeigt hat, was er kann und der jetzt halt auch bei der WM noch mit guten Leistungen für sich werben kann, so einer steht natürlich auf der Liste bei Borussia Dortmund und Sebastian Kehl. Für die Eintracht wird eine Verlängerung somit immer schwieriger, vielleicht sogar schon utopisch. Kamada schätzt sehr, was er in Frankfurt erlebt hat. Er hat sich in diesen 6 Jahren insgesamt sehr, sehr gut entwickelt in Europa, ist der Eintracht auch dankbar dafür, aber der nächste Karriereschritt, er ist jetzt 26 Jahre alt, er käme vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt und warum nicht dann der BVB?
Ja, das war Christopher Michel, also den ihr sicherlich auch schon mal irgendwo gelesen, gesehen, gehört habt, war auch schon bei uns im Sport1 Doppelpass vor einigen Wochen gemeinsam mit Markus Krösche. Also der ist sehr, sehr nah dran, was die Frankfurter Eintracht angeht. Hat die Frage ganz offen gestellt, vielleicht könnte Daichi Kamada bei der Eintracht landen. Ich habe gerade eben übrigens über die Chancenverwertung gesprochen. Jetzt habe ich den schlauen Zettel hier vor mir. Er hat tatsächlich die beste Chancenverwertung mit 38,7% aller Spieler in Europa, also von den 5 großen Ligen, und liegt damit sogar deutlich vor Superstar Erling Haaland, der 33,9% seiner Chancen dann eben reinmacht. Und jetzt stellt man sich eben die Frage, Daichi Kamada und der BVB, kann da was gehen? Der Spieler ist ja ablösefrei. Der BVB soll schon auch ein bisschen die Fühler nach ihm ausgestreckt haben, soll auch mal lose zumindest Kontakt aufgenommen haben. Und das könnte ein Spieler sein, ist ja sehr interessant, der auch am 23. November mit Japan bei der WM gegen Deutschland spielt, da dann nochmal in einen größeren Fokus gerät, der sich ja auch vorstellen kann, so wie das der Christopher auch gehört hat, vielleicht bei der Eintracht zu verlängern, wenn, dann aber wahrscheinlich nur aus emotionalen Gründen, weil Vereine wie die Dortmunder, wie vielleicht auch in FC Bayern München, wie vielleicht auch Vereine aus dem europäischen Ausland, ich glaube, da kann dann die Eintracht nicht mithalten. Und wir stellen uns natürlich die Frage, Olli, wie gesagt, es ist ein Gerücht, es ist zwar etwas dran, er ist auf jeden Fall, da haben wir uns die Bestätigung geholt, beim BVB wirklich obendran. Es ist aber alles noch ein Stück weit zu früh. Trotzdem wollen wir das mal ein bisschen einordnen. Könnte er denn dem BVB helfen? Du hast ihn ja auch jetzt schon ein paar Mal spielen sehen. Es ist ja auch ganz interessant, was zukunftstechnisch im Mittelfeld oder in der Offensive des BVB passiert, weil einige Verträge auslaufen oder die Zukunft, wie eben bei Bellingham, noch ein bisschen unklar ist, ne?
Ja, das ist das eine. Und zum anderen, selbst viele sagen ja, da sind die Chancen äußerst gering, aber selbst wenn Jude Bellingham noch länger bleiben sollte, wäre meiner Ansicht nach Daichi Kamada, der relativ gut beim BVB reinpassen würde. Man muss sich seine Entwicklung mal angucken. Er ist ja eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler, aber mittlerweile spielt er bei der Eintracht auch, weil Mario Götze natürlich in der Offensive eine größere Rolle spielt, im offensiven Mittelfeld eine größere Rolle spielt, spielt er auch ein bisschen zurückgezogen. Er ist für mich momentan ein Sechser, absolut auf Champions League Niveau. Ist extrem giftig, was Balleroberungen angeht. Das würde auch zum Stil von Edin Terzic passen. Also das wäre jemand, den könntest du im zentralen Mittelfeld eigentlich auf jeder Position einsetzen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das jemand ist, der beim BVB gut reinpassen würde, gebe allerdings zu bedenken, die WM, und das lehrt einfach die Erfahrung, das ist einfach eine große Spielerbörse. Das ist sozusagen, ich sag mal so, wie das eBay auf dem Transfermarkt. Das heißt, Spieler können sich präsentieren, stehen auf der größtmöglichen Bühne, die der Fußball zu bieten hat, im Schaufenster. Und also wenn er da ähnlich überzeugende Leistungen abliefern sollte, wie zuletzt bei der Eintracht, dann auch für die japanische Nationalmannschaft, dann ist es eine Frage der Zeit. Vertrag läuft aus, ablösefrei zu haben, bis natürlich auch die Engländer oder die Spanier, ihn dann unter die Lupe nehmen. Naja, und dann würden die Chancen von Borussia Dortmund nicht unbedingt steigen. Aber wie gesagt, das ist alles noch eher im Stadium des Gerüchts. Ja, etwas mehr vielleicht schon eines erhärteten Gerüchts, denn es gibt ja schon auch Indizien, du hast es gesagt, Patrick, dass Borussia Dortmund sich auch mit ihm beschäftigen wird. Warten wir es einfach mal ab, bleibt spannend.
Warten wir es ab, genau, bleibt auf jeden Fall spannend, hast vieles Richtiges angesprochen. Julian Brandt, der jetzt zuletzt auch wirklich gute Leistungen bringt, ist ja auch nicht ganz unumstritten beim BVB gewesen. Marco Reus spielt auch nicht mehr ewig lange beim BVB oder generell wahrscheinlich Fußball, ohne ihm dazu nahe zu treten, ist er jetzt auch 33, geht auf die 34 zu. Mota Hut, wo die Zukunft noch unklar ist. Ja. Also sich da ein bisschen breiter aufstellen, das ist aus BVB-Sicht sicherlich nicht verkehrt. Ein Spieler, der ablösefrei ist, der, das haben wir übrigens auch so gehört, den deutschen Markt weiterhin, auch wenn Engländer oder Spanier, du hast es angesprochen, kämen, sehr interessant findet, sich in Deutschland wohlfühlt, in der Bundesliga speziell, die ja in Japan auch einen sehr hohen Stellenwert genießt, sind ja viele Bundesliga-Legionäre auch in der deutschen Nationalmannschaft, genau, in der japanischen Nationalmannschaft, die gegen Deutschland spielt. Also das könnte ein Match werden, aber wie gesagt, es ist alles noch sehr am Anfangsstadium. So, jetzt gucken wir mal, wie wir du bist ja eigentlich derjenige, der erfahrener ist und der immer sehr gute Brücken bilden kann zu nächsten Themen. Jetzt gucken wir doch mal, wie du das nächste Thema
anlegst, Olli. Es ist nicht so leicht, jetzt eine Brücke zu dem nächsten Thema zu finden. Es geht so ein bisschen darum, einen Mann zu würdigen, der ja Unglaubliches geleistet hat für Borussia Dortmund. Und diesmal ist ausnahmsweise nicht die Rede von einem Spieler, sondern von einem Funktionär. Und es ist eigentlich ja der Funktionär, der sich in den vergangenen Jahrzehnten die größten Verdienste um den BVB gewürdigt hat. Logischerweise bei dem einen oder anderen wird es jetzt Klick machen. Die Rede ist von Reinhard Rauball, dem BVB-Präsidenten, und ist mittlerweile 75 Jahre alt. Und er hat angekündigt, dass er zumindest von der Bühne, die ihm das Präsidentenamt geboten hat und die er sehr zum Nutzen des BVB ausgefüllt hat, dass er von der Bühne abtreten wird. Ich würde es mal einleiten, indem ich das Spruchband zitiere, was vor der Südtribüne am Samstag gehangen hat, wo an die Adresse vom langjährigen BVB-Präsidenten stand: Ohne dich kein Hier und Jetzt. Danke für alles, Reinhard Rauball. Und Reinhard Rauball wollte ich unseren Rückblick widmen. Hier kommt der Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, wie kann man den Flashback der Woche, in dem es sich um Reinhard Rauball dreht, eigentlich besser einleiten als mit einem Zitat von Reinhard Rauball? Das hat er ja gestern, ist immer ein bisschen verwirrend, wenn man mit gestern operiert in einem wöchentlich erscheinenden Podcast. Das hat er ja am Samstag im Signal Iduna Park auch gesagt. Ich zitiere: Als ich im Jahr 1979 das Amt des Präsidenten beim BVB zum ersten Mal übernehmen durfte, hätte ich nie gedacht, dass ich ein Leben lang mit dem Verein in Verbindung sein werde. Es war eine ganz, ganz große Ehre, tätig gewesen zu sein. Ich wünsche dem Club alles Gute. Das hat Reinhard Rauball gesagt. Und diesen Wünschen an den Club kann sich der Club und können sich die Fans eigentlich nur anschließen. Ich schließe mich da jetzt ausnahmsweise mal ein. Reinhard Rauball hat sehr, sehr viel für den BVB geleistet. Er ist mittlerweile zum dritten Mal BVB-Präsident und alle drei Amtsperioden waren gekennzeichnet von großen, in erster Linie wirtschaftlichen Problemen, die dem BVB das Leben schwer gemacht hatten. Zum ersten Mal wurde er ja 1979 zum Präsident gewählt. Damals war der BVB auch überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was er heute darstellt. Rauball war damals erst 32 Jahre alt, Rechtsanwalt im Hauptberuf, und damit war er der jüngste Präsident eines Fußball-Bundesligisten überhaupt. Speziell seine zweite Amtsperiode dann zwischen 1984 und 1986, die stand im Zeichen einer großen, damals schon existenzbedrohenden wirtschaftlichen Krise. Und und dann kam die dritte Amtszeit, die begann 2004. Und daran werden sich noch viele erinnern. Der BVB hat einen jähen Absturz erlebt, die großen Erfolge in den 90er Jahren, die allerdings auch, das stellte sich dann mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auf, teilweise mit geliehenem Geld, wenn man so will, erkauft worden sind. Die Spielergehälter sind immer weiter angestiegen. Der BVB versuchte damals tatsächlich auf Augenhöhe mit Bayern München zu kommen und das ging natürlich in erster Linie über den Schlüssel, den Spielern etwas mehr zu zahlen, sogar teilweise, als es die Bayern damals gemacht hatten. Und dafür musste man einen relativ hohen Preis zahlen. Das geriet dann ans Licht der Öffentlichkeit, nachdem der BVB sich 2003 nicht für die Champions League qualifiziert hatte und danach drohten dann sogar die Lichter auszugehen. Der Verein war extrem hoch verschuldet, A, wegen des hohen Gehaltsvolumens, B, aber auch, weil in diese Zeit der Ausbau des Westfalenstadions gefallen ist, der deutlich teurer geworden ist, als man das zunächst einkalkuliert hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, es deutete sich schnell an, eine, ich zitiere, existenzbedrohende Ertrags- und Finanzsituation. Mit anderen Worten, der BVB war von der Pleite, von der Insolvenz bedroht. Reinhard Raubal musste zurückkehren als Retter in Spe, so muss man es ausdrücken. Denn die Situation war damals in der Tat so haarig. Mir hat ein Banker damals gesagt, der BVB liegt im Prinzip nicht auf der Intensivstation, sondern bereits im Vorraum zur Pathologie. Also tatsächlich, es drohten die Lichter komplett auszugehen. Und die spannende Frage war natürlich, wie kommt man aus dieser Situation wieder raus? Wie kann man überhaupt es hinkriegen, dass bei Borussia Dortmund der Betrieb weitergehen kann? Das war nicht so einfach. Vieles war verpfändet. Auch Transferrechte an Spielern waren längst abgetreten. Der Verein hatte unter anderem das Westfalenstadion verkauft an einen von der Commerzbank aufgelegten Immobilienfonds, um schnell Bargeld zu generieren, um Löcher zu stopfen. Dann stellte man allerdings relativ schnell fest, das war ein sogenanntes Sale-and-Lease-Back-Geschäft, dass die Raten, die der BVB an diesen Immobilienfonds zahlen musste, um das Stadion nutzen zu können, dass die einfach nicht zu stemmen waren. Lange Rede, kurzer Sinn, man rang sich dann dazu durch, diese Immobilienfondszeichner zu einem Verzicht zu bewegen. Und das konnte natürlich nicht mit der alten Vereinsführung, mit Präsident Gerd Niebaum und mit Manager Michael Mayer gelingen, weil die waren ein rotes Tuch für die Gläubiger. Also musste Raubal und Hans-Joachim Watzke, der damals neu Geschäftsführer geworden ist, versuchen, diese Situation zu retten. Und es kam dann tatsächlich, das war, wenn man so will, der D-Day am 14. März 2005 in Düsseldorf. Und zwar auf einem etwas seltsamen Gebäude des Flughafens. Das war mehr oder weniger eine alte Flugbaracke. Es nannte sich etwas großspurig Event Terminal und in dieses Event Terminal hat man dann die Gläubiger eingeladen und die versuchten Raubal und Watzke dann zu überzeugen, sozusagen auf die ihnen vertraglich zugesicherte Rendite zu verzichten, indem sie einen Rückkauf ihrer Anteile durch den BVB zustimmten. Und die Stimmung war extrem aufgeheizt. Das waren ja keine Fans, sondern das waren ja Spekulanten, das waren Sparer. Also die hatten teilweise mit dem BVB gar nichts am Hut. Wenn das jetzt nur Fans gewesen wären, die hätten sicherlich problemlos zugestimmt. Aber da musste massive Überzeugungsarbeit geleistet werden. Kurios war auch, dass als Raubal und Watzke in Dortmund losfahren wollten zu dieser Sitzung, da erschien dann auf einmal noch Michael Mayer, der war noch im Amt, und der wollte mitkommen. Und Rauball hat dann relativ schnell erkannt, okay, wenn wir den Gläubigern dann auch noch Michael Mayer präsentiert hätten, dann hätte das die Chancen, dass die ein Einsehen gehabt hätten, nicht unbedingt gesteigert. Da musste also erstmal Michael Mayer dazu überredet werden, doch nicht mit nach Düsseldorf zu fahren. Dann fuhren Watzke und Rauball alleine hin und es war eine mehrstündige Sitzung. Ich weiß es, ich stand als Reporter vor den Touren und habe immer gewartet darauf, dass man ein paar Signale quasi aus diesem Event-Terminal heraus mitbekommt, wie es denn nun ausgeht. Und am späten Nachmittag war es tatsächlich soweit. Die Gläubiger hatten schweren Herzens sozusagen einem Rückkauf zugestimmt, haben dabei auf eigenes Geld verzichtet. Und das war dann der Grundstock dafür, dass Borussia Dortmund anschließend ein umfassendes Sanierungskonzept durchführen konnte. Dann haben auch weitere Gläubiger verzichtet, dann wurden neue Sponsoren gewonnen. Und dann sah man so langsam, aber sicher wieder Licht am Ende des Tunnels. Aber ohne diesen Tag, diesen 17. Februar 2005 in Düsseldorf im sogenannten Event-Terminal wären beim BVB tatsächlich die Lichter ausgegangen. Naja, und danach ging es dann ja auch wieder aufwärts. Dann wurden ein paar richtige Entscheidungen getroffen, unter anderem, indem man dann wiederum ein paar Jahre später Jürgen Klopp als Trainer verpflichtet hat und. Aber das ist sicherlich das größte Verdienst, was sich Reinhard Rauball rund um den BVB erworben hat. Aber weiß Gott nicht das Einzige. Also ein Mann, der unheimlich viel für den BVB geleistet hat. Ich glaube, dass wir auch in nächster Zeit noch häufiger mal hier im Rahmen der Dortmund-Woche auf ihn zu sprechen kommen werden.
Ja, Olli, vielen Dank für den Exkurs. Wäre ja ganz schön, wenn er vielleicht sogar mal sich irgendwann im Ruhestand die Zeit nimmt.
Sehr gute Idee, sehr gute Idee.
Ja. Wäre ja auch eine gute Idee. Was ich mich gefragt habe, ich habe wahrscheinlich nicht so oft wie du natürlich, aber auch schon das ein oder andere Mal mit ihm telefonieren können. Im Hintergrund gab es ab und an mal einen Papagei, der zu hören war. Gibt es den eigentlich noch, weißt du das?
Das müsste ich ihm mal nachfragen, aber ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Kann der nicht irgendwie auch sogar ein BVB-Lied singen oder so?
Der kann auch ein BVB-Lied trällern.
Ja, ich weiß es nicht nur welches.
Das hat mir damals Stolz gezeigt, aber ich habe es noch nie, also gesagt, ich habe es aber noch nie vorgespielt bekommen. Ich weiß es nicht.
Ja, der Papagei, den können wir auch gerne mal einladen.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne und lustige Sache.
Ja.
Ja, so, siehst du, da sind wir hier fast wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir wollen noch mal ein bisschen vorausblicken, weil ganz so viele Zeit, ich weiß gar nicht, ob die Leute überhaupt schon so im WM-Modus sind, schon ein bisschen komisch in Richtung Dezember. Zwei Spiele stehen ja noch, oder November, Dezember, zwei Spiele stehen ja noch an, haben wir eben gesagt, gegen Wolfsburg und Gladbach. Und dann geht es ja auch schon weiter für hoffentlich viele BVB-Spieler dann mit der Weltmeisterschaft. Übrigens, die FIFA hat mittlerweile auch bekannt gegeben, was man ausschütten würde an die Vereine in Sachen Abstellungsperiode. Es sind tatsächlich 10.900 Euro, die die FIFA an jeden Verein am Ende, 10.300 Euro pro Verein, pro Tag, pro Spieler. Also wenn man mal von 30 Tagen ungefähr ausgeht im Idealfall, dann kommen da irgendwas mit 330.000 zusammen. Das vielleicht mal 7, 8 Spieler, um das mal hoch zu hoffen. Also da kommt ja auch nochmal ein ganz schöner Batzen auch an den BVB dann im Fall der Fälle zusammen. Das aber nur am Rande. Olli, wir haben auch viel überlegt, wie wir weitermachen mit unserem Podcast und wir haben die erfreuliche Nachricht, dass es uns auch während der WM geben wird. Da freuen wir uns schon ganz besonders drauf, ne?
Ja, das ist richtig. Allerdings in etwas veränderter Form logischerweise, weil, wie gesagt, der BVB spielt ja nicht, wie die Bundesliga natürlich auch während der WM nicht spielt. Aber du bist vor Ort in Katar. Ich halte hier sozusagen an der, in Anführungsstrichen, Heimatfront die Stellung. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einfach mal weiter. Du berichtest von der WM, speziell natürlich, was gibt es bei den Dortmunder WM-Teilnehmern. Wir hoffen, es sind möglichst viel. Und ich halte euch dann mit dem auf dem Laufenden, was hier in Dortmund vor Ort passiert.
Genau. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch spezielle Fragen habt an uns, was wir vielleicht mal besprechen können, thematisieren können. Mal schauen, ob dann in so einer, ja, ist ja dann für uns auch eine sehr heiße Phase, so ein großes Turnier. Auch nicht ganz so einfach, dann immer die Übersicht zu behalten. Aber wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, freuen wir uns da sehr, sehr gerne. Bleibt uns nur zu sagen, liebe Grüße, haltet noch gut durch die letzten beiden Spiele. Grüße auch an Schweden Carlo, der hoffentlich wieder
unseren Podcast gehört hat. Oh ja, ganz liebe Grüße auch von mir.
Genau. Und in dem Sinne, euch allen eine gute Woche.
Bis dann.